Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay? Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Dr. Bärbel Wadecki. Sie ist Psychotherapeutin und erfolgreiche Autorin, hat sich in verschiedenen Büchern auch intensiv mit dem Thema Narzissmus beschäftigt und bietet auch passende Online-Kurse dazu an. Ich wollte von ihr wissen, was Narzissmus eigentlich tatsächlich ist, was es nicht ist und woher der ganze Hype rund um dieses Thema kommt.
Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürk.
Liebe Frau Wadecki, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Narzissmus zu sprechen, darüber, was das eigentlich ist und was es nicht ist und warum gerade so viel darüber gesprochen wird. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir haben ja gerade in den letzten Jahren, ich würde es fast schon einen Narzissmus-Hype erlebt. Also irgendwie spricht jeder über Narzissten und Narzisstinnen. Und man hat so das Gefühl, das ist so eine Mischung aus Diagnose und Schimpfwort geworden. Und eigentlich weiß gar keiner mehr so richtig, was es eigentlich so richtig ist und was es nicht ist und wann es tatsächlich Narzissmus ist und wann eigentlich nicht. Deshalb vielleicht mal die Einstiegsfrage: Wie geht's Ihnen denn mit diesem ganzen Hype um Narzissmus?
Wie es mir damit geht, es ist mir eigentlich nicht so entscheidend, weil ich mich nicht in den sozialen Medien rumtreibe. Ich glaube, dann würde mir wahrscheinlich der Hut hochgehen. Was ich bedenklich finde, ist, dass mit diesem Wort sehr rumgeschmissen wird und vor allen Dingen werden Menschen, die unangenehm sind, werden sofort als Narzissten betitelt und die kommen dann in eine Schublade, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und das finde ich schlimm. Ich meine, viele Leute rufen an, sagen, mein Mann ist ein Narzisst, meine Frau ist eine Narzisstin. Und dann denke ich mir immer, ja, was sind sie denn? Und manchmal sage ich sogar, dass sie das Wort am besten mal durch Spinat ersetzen sollten und gucken, was dann passiert. Weil im Grunde ist es genau dasselbe. Es ist ein völlig inhaltsleeres Wort, wenn es so benutzt wird, wie es benutzt wird. Wobei man hinzufügen muss, auch in der Psychologie ist Narzissmus nicht eindeutig. Je nach Schule, je nach Denkweise sehen die einen das so und die anderen so. Also auch da ist es nicht einfach und deshalb ist es auch aus dem Diagnosehandbuch rausgenommen worden, weil man sagt, es ist zu unklar, um es wirklich jetzt als eine Kategorie zu sehen.
Wo würden Sie denn sagen, was sind Faktoren, bei denen man dann tatsächlich von echten Narzissmus sprechen müsste? Kann man das irgendwo einsortieren, wo Sie für sich sagen würden, in Ihrer ganz eigenen Berufspraxis auch, wo Sie sagen würden, okay, ab hier oder bei diesem Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren müsste man von Narzissmus ausgehen?
Also es ist so, ich gehe davon aus, dass es ein Kontinuum gibt. Und zwar, dass es ganz verschieden starke narzisstische Anhaftungen gibt, wie man heutzutage sagt. Und am Ende steht dann die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder auch der maligne Narzissmus oder der bösartige Narzissmus. Und in dieser Bandbreite gibt es natürlich ganz viele verschiedene Spielarten. Und letztendlich kommt es darauf an, wie viel leidet die Person selber, beziehungsweise wie viel leidet die Umgebung. Denn unter Narzissmus leiden manchmal die Angehörigen mehr als die Betroffenen, weil sie es gar nicht merken. Und das ist, glaube ich, so das Kriterium zu sagen, ey, da ist doch ein Handlungsbedarf. Oder wenn ich jetzt krampfhaft abnehmen muss, nicht aus dem Gefühl heraus, es ist gesund, sondern aus dem Gefühl heraus, nur dann bin ich schön und dann bin ich liebenswert. Dann ist es natürlich ein Gleis, wo man sagen muss, stimmt es denn? Bist du da mit dir auch wirklich in Kontakt oder bist du mehr mit deiner Vorstellung, mit deiner idealen Vorstellung von dir in Kontakt? Und dann könnte man es natürlich schon als eine narzisstische Dynamik bezeichnen.
Das heißt, man könnte laienhaft quasi sagen, in dem Moment, wo es anderen ernsthaft Schaden zufügt oder der eigenen Person ernsthaft Schaden zufügt, ist es zumindest an einem Stadium, wo man mal darüber nachdenken sollte und vielleicht auch aktiv werden sollte?
zumindest mal gucken. Ich meine, Schaden kann natürlich auch vieles andere auslösen bei anderen, nicht nur eine narzisstische Struktur. Aber es kann natürlich schon so sein, wenn mir jemand erzählt, ja, mein Mann hört mir überhaupt nicht zu und ich werde permanent kritisiert und entwertet und dann ist er wieder der liebreizendste und der netteste Mann und mir geht es so schlecht in diesem Zusammenhang. Ich muss den Begriff Narzissmus überhaupt nicht verwenden. Ich selber habe im Kopf vielleicht die Vorstellung, okay, vielleicht ist es eine narzisstische Dynamik. Und dann ist es natürlich ganz spannend. Dann kann man natürlich auch darauf schließen, dass die Frau sicherlich auch eine hat. Denn die finden sich ja immer zusammen. Die, die eine narzisstische Struktur haben, finden sich. Und dann kann man auch gucken, was ist es denn mit dir? Warum suchst du dir so einen Mann, der so mit dir umgeht, bei dem du nicht satt wirst? Was hat es mit dir zu tun? Und es kann schon sein, dass dann auch jemand sagt, ja, ja, ist halt so ein toller Typ und er sieht so gut aus und ach, und ich, es ist so toll, dass der mich liebt, ja. Dann ist es natürlich schon ein Thema, wo man sich fragen muss, na ja, was ist mit dir, mit deinen Bedürfnissen nach Liebe, nach Zuneigung? Die sind dann nicht so wichtig wie das Bedürfnis, sich zu schmücken mit dem anderen.
Ich habe das Gefühl, dass Narzissmus ja immer irgendwie dann zum Thema wird, wenn es diese Abhängigkeitssituation gibt. Also es wird oft über den narzisstischen Chef gesprochen, über den narzisstischen Vater, die narzisstische Mutter, den narzisstischen Partner, die narzisstische Partnerin. Also immer, wenn es so eine Art von Abhängigkeitsverhältnis gibt. Ist das richtig?
Naja, aber es können auch narzisstische Freunde sein oder Freundinnen sein. Also das ist letztendlich egal. Nur interessanterweise, so wie Sie die Frage stellen, wird deutlich, dass Narzissmus immer im Kontakt auftaucht. Also alleine ist das Narzisstische eigentlich gar nicht entscheidend für die Umgebung, sondern im Kontakt merkt man, dass man mit einem Menschen zusammen ist, mit dem es eher schwierig ist, weil diese Person wenig empathisch ist, sich wenig interessiert für das Gegenüber, interessiert sich mehr für sich selber. Und das spürt man natürlich, ne? Wenn jemand nicht nachfragt, wie geht's dir denn und wie war denn dein Tag, sondern nur von sich redet und sagt, oh, bei mir war so furchtbar und alle Leute sind so blöd und ich bin die Einzige, die das kann, dann wird's natürlich im Kontakt sehr schwierig. Und es sind natürlich auch Menschen, die große Schwierigkeiten haben, so vom Herzen aus sich auf jemanden einzulassen, weil sie da große Angst haben, dann wieder abhängig zu werden. Und das ist dann das Entscheidende. Auch mit Freundinnen zum Beispiel. Kann ich mich auf jemand verlassen, die sich eigentlich nur um sich dreht und für die ich so sozusagen eine Applaudöse oder Applausöse bin, also sie immer bestätigen muss. Und das ist natürlich auf Dauer eine Beziehung, die nicht satt macht. Und dann kann man sich fragen, ja, ist es dann gut für mich, da drin zu bleiben?
Das heißt, der eigentlich beste Schutz gegen Narzissmus, wenn man jetzt mal die sozusagen Opferperspektive einnimmt, ist eigentlich eine starke psychologische Abwehrkraft sozusagen, eine starke eigene Persönlichkeit, die sich auch durch sich selbst definiert und nicht durch den anderen und sich nicht so schnell in eine Abhängigkeit bringen lässt?
Das ist ganz sicher so. Und ich glaube, wenn man selber nicht so angewiesen ist auf die Bestätigung von außen, dann wird man auch nicht in so einer narzisstischen Beziehung haften bleiben. Weil haften bleiben immer die, die glauben, ach, ich brauche noch von außen eben die Bestätigung für mich, für mein Selbst, um auch geliebt zu werden. Und wenn ich das nicht brauche, dann habe ich natürlich einen großen Vorteil. Was man natürlich sehen muss, ist, Narzissmus ist nicht etwas, wo man sagt, na ja, das sind halt unangenehme, bösartige Menschen. Nein, Narzissmus entsteht immer durch eine Verletzung des Selbst, immer. Und das Narzisstische ist im Grunde nichts anderes als eine Schutzfunktion vor neuen Verletzungen. Und es funktioniert wunderbar, kann man nicht anders sagen. Und das dahinter ist eben ein sehr verletzter Mensch, hinter dieser Fassade, die so glänzend, die so strahlend ist. Und das sehen viele nicht, ne? Die sehen nur die Fassade und die sehen dieses abweisende oder aushungernde Verhalten, aber die sehen nicht, dass da eigentlich jemand ist, der in Not ist. Und ich habe einen Kollegen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, es gibt keine Narzissten, es gibt nur Menschen in narzisstischen Nöten. Also er hat es direkt auf den Punkt gebracht, weil genau so ist es. Und wenn so ein Mensch dann jetzt mit einem anderen narzisstisch strukturierten Menschen zusammen ist, dann haben beide dasselbe Bedürfnis, aber sie können es sich gegenseitig nicht erfüllen. Also der Chef wird nicht loben. Und wenn ich auf Lob angewiesen bin, dann werde ich es nicht kriegen. Und die Freundin wird auch nicht sagen, ey, du siehst aber heute toll aus, sondern die wird schauen, dass sie toller aussieht als ich. Das ist dann sozusagen der Ausdruck dieser inneren Not.
Das heißt, eigentlich ist Narzissmus so eine Art Schutzmauer, die sich der Narzisst oder die Narzisstin aufgebaut hat, um auch so ein Stück weit darüber hinwegzutäuschen, was eigentlich hinter der Schutzmauer an Verletzungen und ähnlichem und vielleicht auch Traumata und ähnliche Themen verborgen bleiben sollen.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt sagt, wie kann ich dem Narzissten auch helfen, vielleicht auch therapeutisch helfen, ist das dann auch sozusagen sowas wie der Weg zum Erfolg, dass man an diese Ursachen rangeht?
Ja, an die Ursachen vielleicht nicht unbedingt, aber an die Not. Die Not ist ja da. Und warum und wieso und weshalb diese Not entstanden ist, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist die Not selber. Das heißt, wenn dieser Mensch sich in der Not gesehen fühlt, dann kann es sein, dass es heilsam ist. Aber es ist auch natürlich hochgefährlich, weil genau das darf ja nicht passieren. Also da ist eine große Ambivalenz in diesen Menschen nach dem Motto, sieh mich, wie ich bin, aber tu es nicht. Schau ja nicht hinter die Fassade. Und im Grunde, egal was man tut, man wird diesem Menschen nie wirklich gerecht werden, weil wenn man hinter die Fassade schaut, dann kann es diesen Menschen sehr erschrecken, auch in der Therapie, dass die Leute dann gehen, weil sie überfordert sind. Und wenn ich nur auf die Fassade reagiere, dann werde ich diesem Menschen nicht gerecht. Es ist also wirklich sehr nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und da gibt es natürlich auch zwei verschiedene Formen. Es gibt ja den offenen Narzissmus und den verdeckten Narzissmus. Und dieser offene Narzissmus ist natürlich schon die Form, die sehr abwehrend ist im Kontakt, ja. Also wenn man so jemanden kritisiert, dann wird der immer sagen, oh, du spinnst ja, ich bin da so gut, es kann ja gar nicht stimmen. Und ein verdeckter Narzisst wird sagen, ja, um Gottes Willen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und diese Menschen, die sind viel näher dran an ihrem Leid und die sind deshalb auch in der Therapie leichter zu erreichen in den Bereichen, wo sie in Not sind.
Das heißt, wenn jetzt eine Person, die diese Fassade durchschaut, sozusagen die Fassade des Narzissten mehr oder weniger einreißt, indem man da einfach durchläuft und dem Narzissten den Spiegel vorhält, der da des tatsächlichen Ichs vorhält, was sich dahinter dieser Fassade verbirgt, wird der Narzisst panisch versuchen, diese Fassade wieder irgendwie aufzubauen und zu verteidigen, statt sich wirklich damit zu beschäftigen und das zuzulassen?
So weit geht es in der Regel gar nicht, sondern es reicht schon, wenn jemand kritisiert wird oder wenn jemand hingewiesen wird auf etwas, ja. Auch wenn man es freundlich tut, mach doch bitte das und das oder lass das dann das. Das kann schon dazu führen, dass jemand das total abwehren wird, weil das heißt, jetzt bricht mein System zusammen. Jetzt bin ich nicht mehr so toll und werde nicht bestätigt. Und wenn sie nicht bestätigt werden, dann fallen sie eigentlich in eine ganz tiefe Minderwertigkeit. Und das kann wirklich bei Kleinigkeiten schon passieren.
Wenn jetzt dieser Narzisst die ganze Zeit diese Fassade verteidigt, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor, ja, auch psychisch sehr belastend. Wie hoch ist denn da die Gefahr von anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Burnout, ähnliche Themen, die dann vielleicht durch diese Überlastung des, sage ich mal, psychischen Gesamtsystems vielleicht dazu kommen?
Also Narzissmus findet man ganz viel mit anderen Krankheiten, also komorbid, wie wir sagen, zusammen. Das heißt, es kann jemand depressiv erscheinen und dahinter ist eine narzisstische Struktur. Dass ein Mensch mit einer narzisstischen Struktur wirklich dekompensiert, weiß ich nicht. Das glaube ich kaum. Aber es ist, sagen wir mal so, es ist ja diagnostisch so unscharf, dieser Begriff, dass er oftmals benutzt wird als Schutz für eben auch andere Dinge, also für andere psychische Probleme. Und das ist selten so rein in dem Sinne, ja, das ist jetzt nur Narzissmus. Das findet man, wie gesagt, sehr häufig mit anderen zusammen. Und diese Menschen, die sind oftmals, weil sie gerade Burnout ansprechen, die die können natürlich in einem Burnout landen, weil sie sich natürlich permanent unter Leistungsdruck stellen. Und sie müssen ja immer die Besten sein. Gut reicht nicht. Sie müssen wirklich die Besten sein. Und wenn sie nicht die Besten sind, kommen sie schon in Not innerlich. Weil dann heißt es, da ist jemand anders besser als ich und das ist für sie unerträglich. Und von daher ist es anstrengend, immer das eigene Ideal zu erfüllen und von den anderen immer auch ideal gesehen zu werden und Leistung ohne Ende zu bringen. Das kann wirklich in so einen Burnout führen. Und oftmals ist es so, dass diese Menschen, sagen wir mal, in eine Not kommen, die eine Entwicklung anzeigen kann, wenn zum Beispiel bestimmte Stabilisatoren in ihrem Leben das Wackeln anfangen. Also wenn zum Beispiel die Frau sagt, jetzt gehe ich halte es nicht mehr aus. Oder wenn sie zum Beispiel den Job verlieren, das ist sozusagen existenzielle Bedrohung, ja, oder eben sehr kritisiert werden. Das kann dann auch ein Anfang sein, um mal nachzudenken und sich dann auch Hilfe zu holen.
Kommen denn bei dem klassischen Narzissten, der jetzt wirklich eine narzisstische Störung hat, kommen da überhaupt Selbstzweifel noch durch? Oder ist der Narzissmus schon so stark in der Regel, dass das komplett überblendet wird, auch im eigenen wahrgenommenen System?
Oftmals wird es so abgespalten, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Aber das heißt natürlich auch, dass da sehr viele Selbstzweifel sind, wenn ich sie gar nicht mehr wahrnehmen darf. Das kann natürlich passieren, vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, die sich in Bereichen aufhalten, wo sie nur von Ja-Sagern umgeben sind. Also von Leuten, die diese Person bestätigen. Dann rauscht die Grandiosität regelrecht ab und dann ist nichts mehr von Introspektion oder sich mal in Frage stellen oder so, gar nicht. Dann wird alles nur nach außen gehauen und jeder, der mich nicht versteht, ist ein Idiot. Und ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade auch in der Politik, wie es funktioniert. Es funktioniert natürlich gut. Ich meine, wenn ich den anderen immer zum Schuldigen mache, dann muss ich mich nicht um mich kümmern. Aber das ist natürlich auch destruktiv, enorm destruktiv.
Weil Sie gerade die Politik schon ansprechen. Ich würde mal noch die ganze Wirtschaft mit reinnehmen, wenn wir von alten traditionellen Führungsstrukturen sprechen, von Führungspersönlichkeiten sprechen, dann hat man ja schon immer das Gefühl, dass der klassische, nennen wir ihn mal Anführer, durchaus zumindest mal narzisstische Züge hat. Die Ausprägung darüber kann man dann individuell nochmal diskutieren, aber Ist es denn so, dass unsere Gesellschaft vielleicht eben auch in gewisser Weise narzisstische Züge, narzisstische Persönlichkeiten fördert, weil sie besonders stark und selbstbewusst auf die Leute erstmal wirken?
Sagen wir mal so, unsere Gesellschaft ist natürlich so konstruiert, dass alles Narzisstische enorm positiv sanktioniert wird. Und wenn ich jetzt eine Depression habe und weinend in der Ecke sitze, dann habe ich überhaupt gar keine Chance. Bin ich aber eher so, dass ich sage, okay, ich mache mich jetzt hier zur Größten oder zum Größten, dann habe ich Erfolg und dann werde ich bewundert und dann schaffe ich etwas in dieser Gesellschaft. Und das muss man natürlich sagen, da sind narzisstische Menschen aber auch hervorragend, weil die trauen sich, sich hinzustellen, die trauen sich, sich zu zeigen, den Mund aufzumachen. Und das sind Menschen, die haben Mut und die gehen voran, aber sie haben oft die Grenze nicht. Und der Mut, der kann ja dann wirklich auch so weit gehen, dass es zum Harakiri wird und ganze Unternehmen. Wir hatten es mit Benko zum Beispiel, ne? Das ist ja auch so einer, der clever ist, klug ist, irrsinnig fleißig ist, ja. Aber da gibt's dann so einen Punkt, wo die Leute dann die Bodenhaftung verlieren und dann wird es wirklich gefährlich. Lincoln hat mal gesagt, gib einem Mann, ich würde sagen, gib einem Menschen Macht und du siehst, was für eine Persönlichkeit er oder sie hat. Und das ist interessant. Es gibt auch Führungspersönlichkeiten, die mit der Macht so gut umgehen können, dass sie es nie ausbeuten im narzisstischen Sinne, sondern immer fürs Gesamtwohl einsetzen. Solche Leute gibt es auch. Aber sehr häufig ist es eben anders und vor allem, wenn es um Geld geht, dann sind die ganzen Dollarzeichen im Auge und dann rauschen die Leute ab. Und die sind zum Teil wirklich clever. Also das muss man schon sagen, sie sind sehr anziehend.
Das heißt, solche Persönlichkeiten, Sie haben gerade Benko angesprochen, ich würde vielleicht noch Donald Trump ins Rennen werfen, weil er ja gerade auch viel in der Diskussion ist, entwickeln dann irgendwann auch so ein Gefühl von Unverletzlichkeit, so von wegen, es hat ja bisher alles gut funktioniert, da wird schon nichts schief gehen.
Ja, das ist so eine Grandiosität. Ne? Wenn ich das anfasse, dann muss es gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, dann liegt es nicht an mir, sondern es liegt an den anderen. Und ich meine, Herr Benko, ich kenne Herrn Benko nicht. Ich würde auch nie sagen, dass er eine narzisstische Persönlichkeit hat. Aber es sind narzisstische Strukturen, die beobachtbar sind. Und man hat ja auch gesehen, er wird ja gestützt durch alle Leute. Der wird ja gestützt und der wird ja gehypt. Und wenn man das erlebt, dann fängt man wirklich an, ein Stückchen Größenfantasien zu entwickeln. Und wenn man sich mit denen identifiziert, dann kann man alles.
Wenn wir nochmal in die persönlichen Beziehungen von Narzissten hineingehen, also auch die sehr engen zwischenmenschlichen romantischen Beziehungen, ist das für einen Narzissten überhaupt in der Selbstwahrnehmung eine echte emotionale Beziehung, wenn man dem Partner auch die ganze Zeit diese Fassade vorspielt? Also nimmt der Narzisst diese romantische Beziehung überhaupt als solche wahr? Oder ist es dann am Ende nur so eine Art Selbstbestätigung, eine Art vielleicht auch nach außen zeigen, man hat auch eine Beziehung, ist auch in dem Kontext erfolgreich?
Das kann natürlich alles sein. Ne? Es kann so sein oder so sein. Aber meine Erfahrung ist schon, dass da unten drunter ist natürlich das große Bedürfnis, geliebt zu werden. Und deshalb ist eine Zweierbeziehung immer auch ein Hort der Bestätigung und des Geliebtwerdens. Und Frauen, die dann narzisstische Männer zum Beispiel lieben oder auch umgekehrt, wenn ein Mann eine narzisstische Frau liebt, dann hat er selber natürlich auch eine narzisstische Struktur und dasselbe Bedürfnis wie das Gegenüber. Das heißt also, diese Beziehung, die soll schon etwas in mir nähren. Aber das kann das Gegenüber gar nicht. Weil was man sucht, ist eigentlich die nicht gekriegte Liebe, die man auch vielleicht ganz früher nicht bekommen hat in seiner narzisstischen Familie. Und wenn ich mir jetzt ein Gegenüber suche, was zu mir passt, dann ist dieses genauso hungrig wie ich. Und dann sitzen zwei hungrige Menschen gegenüber und können sich nicht nähren. Und daraus entsteht ganz viel Gewalt und Destruktivität.
Jetzt haben wir viel über Männer gesprochen, wir haben viel über Narzissten gesprochen. Sie haben auch ein Buch über den weiblichen Narzissmus geschrieben. Inwieweit unterscheidet der sich denn von dem männlichen Narzissmus?
Also die Grundstruktur ist dieselbe. Die Verletzung ist auch im Grunde dieselbe. Nicht gesehen worden zu sein als die Person, die man war, sondern für die Umwelt etwas sein zu müssen, damit die anderen befriedigt sind. Also wir nennen das ja auch Ausbeutung, emotionale Ausbeutung. Der Unterschied ist, dass der weibliche Narzissmus, den natürlich auch Männer haben können, muss man dazu sagen, der ist mehr verwurzelt in dem Gefühl der Minderwertigkeit und der Selbstzweifel. Wogegen der offene Narzissmus mehr verwurzelt ist in der Grandiosität. Beide haben natürlich eine Grandiosität und auch einen Selbstzweifelteil, haben sie beide. Aber die einen haben mehr das eine im Vordergrund und die anderen mehr das andere. Das heißt, es sind eben der weibliche Narzissmus, ist eher so der verdeckte Narzissmus, der nicht so auffällt im ersten Moment. Aber trotzdem diese Menschen auch unter derselben Anstrengung leiden. Also nehmen wir mal wirklich eine Frau, ich habe es sehr viel auch mit Frauen mit Essstörungen erlebt, die irrsinnig angestrengt sind, ihren Körper zu stylen, so zu sein, wie sie idealerweise sind, weil sie glauben, nur dann werde ich geliebt, wenn ich perfekt bin. Das ist genauso anstrengend wie der männliche Narzissmus. Aber die Menschen haben eben eher den Zugang zu ihren Problemen und Schwierigkeiten und können deshalb auch leichter sich Hilfe holen, als es die offenen Narzissten sind.
Jetzt haben ja Narzissten durchaus ein gewisses Talent, die Menschen in ihrem Umfeld in eine gewisse auch emotionale Abhängigkeit zu bringen und wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, um dann auch wieder Aufmerksamkeit zu generieren und irgendwie auch vielleicht sogar ein Schuldgefühl auf der anderen Seite zu generieren. Was kann ich denn in der, ich nehme nochmal dieses Wort Opferrolle, tun, um mich davon so ein bisschen zu lösen und um auch vielleicht diese Schuldgefühle, die ich dann selbst in mir aufkeimen spüre, abzuwehren?
Ja, also wobei ich sagen muss, genau das ist das Problem. Wenn ich mich als Opfer fühle, dann bin ich ja in der Falle, dann kann ich ja nichts mehr machen. Und diese ganze Opfer-Täter-Dynamik, was Narzissmus anbelangt, die ja auch in den sozialen Netzwerken permanent ist, ich bin ein Opfer von einem Narzissten. Das alleine zeigt, dass ich überhaupt gar keine Chance habe, mich zu wehren. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal kapieren, dass ich ja Teil dieser Dynamik bin. Das ist ja nicht nur ein Mensch, der da ist, sondern ich mache ja meinen Teil auch, indem ich zum Beispiel mitmache, indem ich mir keine Grenzen setze, indem ich mich eben abhängig mache von dem anderen. Das muss ja nicht sein. Ich kann ja mich immer noch entscheiden, will ich abhängig werden oder nicht. Und dann ist es natürlich das Beste, ich gucke mir mich an und sag, was ist es denn in mir, dass es mir so wichtig ist, mit diesem Menschen zusammen zu sein? Und ist es jetzt wirklich aus dem narzisstischen Bedürfnis heraus oder ist es wirklich aus dem Herzen heraus? Und dann kann ich immer noch entscheiden und sagen, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich suche. Aber es ist natürlich auch wiederum eine sichere Beziehung insofern, als das narzisstische Gegenüber nie zu nahe kommt, weil es immer auch eine Grenze hat. Und wenn ich selber unbegrenzt bin, dann bin ich natürlich heilfroh, wenn der andere Grenzen hat.
Jetzt gibt's ja durchaus Diskussionen darüber, auch unter Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, ob man Narzissmus überhaupt sinnvoll therapieren kann. Wie ist denn Ihr Blick darauf? Was würden Sie denn sagen?
Also ich kann jetzt nur von mir als Therapeutin ausgehen und ich habe beschlossen an einem bestimmten Punkt, dass ich nicht mit männlichen, narzisstischen, also mit narzisstischen Männern arbeite, weil mir das nicht gut tut, weil ich mit denen irgendwie eine Verbandelung kriege, die sehr, sehr unangenehm ist. Und ich glaube, dass ich weder mir noch dem anderen dadurch gerecht werde. Und ich habe das Gefühl, dass die oftmals sehr viel besser bei einem Mann aufgehoben sind, weil ihnen fehlt so der liebevolle Vater, der sie unterstützt, der sie nährt, der sagt, Mensch, Junge, du bist einfach super, komm, geh mal Fußball spielen. Sondern die haben oftmals Väter, die entweder nicht da sind oder die so wahnsinnig toll sind, dass sie gar nicht hinterherkommen. Ich kann sehr gut mit Frauen arbeiten, auch mit Frauen, die eine narzisstische Struktur haben. Es macht mir viel Spaß, also zumindest als ich noch Therapie gemacht habe. Und es funktioniert gut. Das ist auch für mich wiederum eine Bestätigung, dass für diese Frauen eine Frau besser ist. Weil den Mann können sie um Finger wickeln und verführen und dann haben sie letztendlich nichts davon. Und von daher habe ich sehr gute Erfahrungen auch gemacht. Also immer dann, wenn Menschen kommen und wirklich an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich möchte was verändern, dann ist es, dann geht es gut. Und das ist eben bei den grandiosen Narzissten sehr viel schwieriger. Die werden ja oftmals geschickt, weil es heißt, wir können jetzt mit dir nicht mehr umgehen, geh mal in Therapie. Und dann ist die Motivation natürlich auch nicht so groß.
Weil Sie gerade die Väter auch schon angesprochen haben, was macht das denn eigentlich mit Kindern, die mit narzisstischen Vätern oder narzisstischen Müttern aufwachsen?
Naja, das kann man so generell auch gar nicht sagen. Also manchen Kindern macht es gar nichts, weil die sind in bestimmten Umfelden, wo sie sich sehr gut entwickeln können. Aber oftmals hinterlässt das schon bestimmte Narben in der Seele, weil diese Kinder ja sehr häufig eben nicht so gesehen werden und so genommen werden, wie sie sind, sondern sie müssen ein Bild entsprechen. Und Narzissmus entsteht, glaube ich, dadurch, dass man in einem narzisstischen System aufwächst. Und dann sind natürlich ganz bestimmte Werte da. Du musst so und so sein, ja? Und wenn du so und so bist, dann liebe ich dich. Und wenn du anders bist, dann ist es sehr schwierig. Und ich habe ja in meinem ersten Buch habe ich ja Schneewittchen als Metapher genommen für den weiblichen Narzissmus. Und da heißt es ja, ach, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Und wenn das Kind schwarz-weiß-rot auf die Welt kommt, ist es wunderbar. Kommt es aber grün-gelb kariert auf die Welt, dann wird es schwierig. Und dann kann es sein, wenn es als grün-gelb nicht anerkannt wird, dass es sich dann eine schwarz-weiß-rote Fassade bastelt und sagt, ich bin ja eigentlich schwarz-weiß-rot, was wollt ihr denn? Und das grün-gelb kariert, was sozusagen die Eigenheit ist, die bleibt dann so ein bisschen zurück oder wird sogar auch entwertet, weil es nicht gefragt ist, weil man nicht so sein darf.
Das heißt, die Gefahr ist hoch, dass sich das Kind dann schon sehr früh dem Idealbild des narzisstischen Elternteils anpasst und dadurch eigentlich gar keine Chance hat zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
Genau, weil es muss ja eigentlich das Defizit der Umgebung muss es ja auffüllen, das narzisstische Defizit. Und es kann gut sein, wenn mehrere Kinder sind, dass dann nur auch eins betroffen ist und die anderen gar nicht. Als hat dann seinen Job schon erledigt.
Frau Wadetzki, ich danke Ihnen sehr, dass wir hier so einen kleinen Überblick über das Thema Narzissmus bekommen konnten und Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Vielen Dank.
Gerne.
Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.